und herzlich willkommen bei Freiwärts, aus dem Trauma in die Kraft. Mein Name ist Regina Lackner. Ich bin klinische Psychologin und Psychotherapeutin. Seit über 20 Jahren begleite ich Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben. Es liegt mir sehr am Herzen, Menschen dabei zu unterstützen, sich von traumatischen Erlebnissen zu befreien. Nach vielen Jahren der Begleitung weiß ich, dass diese Befreiung wirklich möglich ist. Dieser Podcast soll euch helfen, eure Erfahrungen und deren Auswirkungen besser verstehen zu können, innerlich freier zu werden und wieder in die Kraft zu kommen.
Herzlich willkommen bei Freiwärts, dem Podcast aus dem Trauma in die Kraft. Mein Name ist Stefan Lasnik und ich darf die ersten Folgen dieses Podcasts moderieren. Mir gegenüber sitzt Regina Lackner. Sie ist klinische Psychologin, Psychotherapeutin und Traumatherapeutin. Das ist die erste Folge und heute wollen wir den Begriff Trauma erklären. Regina, wie definiert sich eigentlich ein Trauma?
Ja, also Trauma ist ein bedrohliches Erlebnis, grundsätzlich mal. Ein Erlebnis, das uns in unser Leben bedroht, also wo wir tatsächlich in Lebensgefahr sind, wie zum Beispiel bei einem schweren Unfall. Oder indirekt unser Leben bedroht, wenn uns zum Beispiel uns der Mensch, den wir am meisten lieben, verlässt. Ja, dann ist es ja auch eine Bedrohung unseres, jetzt nicht des tatsächlichen Lebens, aber doch unseres Lebens in unserer bisherigen Form, wie wir bisher gelebt haben. Das heißt, ein Trauma zeichnet sich dadurch aus, dass es ein Ereignis ist oder Umstände sind, die bedrohlich sind für unser Leben. Tatsächlich oder indirekt bedrohlich. Und durch diese Bedrohung passiert ja ganz viel in unserem Körper. Also Trauma ist nicht nur ein psychisches Ereignis, also ein Ereignis, das auf unsere Psyche wirkt, sondern vor allem auch auf unseren Körper wirkt. Also wir wappnen uns dann im Moment der Bedrohung. Unser Körper mobilisiert ganz viel Kraft. Das heißt, unser Nervensystem reagiert klassischerweise mit Flucht oder Kampf. Ja, also wir rennen weg zum Beispiel, wenn wir in Gefahr kommen oder wir wehren uns, wir kämpfen. Oder wenn beides nicht möglich ist, dann erstarren wir. Oder quasi, es kommt zu einem Shutdown, sagen wir dazu. Das heißt, wir sinken uns zusammen zum Beispiel. Es kann auch sein, dass wir ohnmächtig werden. Das, wie wir reagieren, das können wir nicht bewusst entscheiden. Ja, das entscheidet quasi unser Gehirn, das schaut, dass wir bestmöglich überleben. Ja, deshalb ist auch die Erstarrung, die für viele ganz, ganz schwierig ist. Ja, ich denke zum Beispiel an Klientinnen von mir, die sexuelle Gewalt erfahren haben und erstarrt sind in dieser Bedrohung, die dann nachher, was sehr oft der Fall ist, sich Vorwürfe machen und sagen, warum habe ich mich nicht gewehrt, warum habe ich nicht geschrien, ja, warum konnte ich das nicht, ja? Und da ist ganz wichtig die Information, das ist keine bewusste Entscheidung, das ist eine Entscheidung, die wir nicht willentlich steuern können, die quasi unser Gehirn trifft, wenn man so will, und unseren Körper quasi um unseren Körper und damit uns zu ermöglichen, dass wir bestmöglich überleben.
Das bedeutet, dass diese Reaktionen, die wir Menschen auf solche Traumas zeigen, total normal sind, und Anführungszeichen.
Absolut, ja. Ganz, ganz normal, ja. Ganz normal und sinnvoll, ja. Also unser Körper entscheidet, unser Gehirn quasi gibt vor oder steuert unseren, wie wir reagieren, damit wir eben bestmöglich überleben können. Nicht, wenn wir uns vorstellen, wir wären auf der Straße attackiert von jemandem, der größer oder stärker ist als wir, dann wäre es fatal wahrscheinlich, uns zu wehren, ja, weil dann würde das noch mehr Reaktion von dem Angreifer hervorrufen mitunter, ja, und wir werden erst recht in Gefahr laufen, ja. Da ist es wirklich so, ist es gut, dieses Verständnis zu haben, zu wissen, dass unser Körper, unser Gehirn die Reaktion in uns hervorruft, die unser Überleben am besten sichert. Das heißt, unser Körper mit Erstarrung tut uns nicht etwas an, sondern er will uns damit, wenn er das so sagen kann, schützen. Ja? Und vor allem, wir können es nicht bewusst steuern. Also dass, wenn jemand dann sagen würde zum Beispiel, und das ist ja leider oft der Fall, wenn Menschen vergewaltigt werden, Frauen oder Männer sind ja auch von Vergewaltigung betroffen oder können von Vergewaltigung betroffen sein, wenn dann jemand sagt, ja, warum haben sie sich nicht gewehrt, nicht, oder warum hast du nicht um Hilfe geschrien, dann verunsichert das natürlich enorm und schürt dieses Gefühl der Schuld, ich habe mich nicht gewehrt. Aber da ist wichtig zu wissen, das ist keine bewusste Entscheidung und niemand kann sich das vornehmen. Ja, ich kann mich nicht vorhinein vornehmen, ich werde, wenn mir das mal passiert, dann werde ich mich wehren. Das ist nicht möglich, weil der Körper in dem Moment dann so reagiert, wie gesagt, um unser Überleben am besten zu sichern. Das heißt, Trauma ist ein sehr umfassendes Ereignis. Körper, Seele sind dabei betroffen und wir reagieren meistens im Moment des schlimmen Geschehens mit einer Dissoziation, so nennen wir das. Das heißt, wir driften weg, wir erleben das, was um uns geschieht, wie in einem Zeitraffer oder wie in einem, als würden wir alles durch einen Tunnel, in einem Tunnelblick sehen oder im wahrsten Sinn des Wortes wie in einem schlechten Film, so als würden wir uns nicht wirklich spüren oder würden wir uns von oben sehen oder, also all das ist so etwas, ein Erleben von entfremdet sein, nicht wirklich echt sein, nicht wirklich da sein. Das ist ganz typisch für traumatische Erfahrungen. Und diese Reaktion schützt uns vor dieser ganzen Wucht, die da auf uns hereinkommt. Das ist ein Merkmal von traumatischen Erfahrungen. Ganz normales Reaktion von uns auf traumatische Erfahrungen. Und was ein Trauma noch ausmacht, ist oder auszeichnet, kennzeichnet, ist, dass viel zu schnell viel zu viel passiert. Also wir werden überflutet von einer Reihe von oder von einer Fülle an Reizen, die da auf uns hereinprasseln und die uns überfordern. Und quasi so, dass wir mit der Situation im Moment gar nicht wirklich zurechtkommen, irgendwie überleben. Und natürlich sind oft ganz starke Emotionen auch in uns spürbar. Also Angst, Panik, Verwirrung ist oft der Fall, wo wir desorientiert sind, uns gar nicht auskennen, was passiert da wirklich. Manchmal ist auch Wut im Moment, Ekel kann sein, Erstarrung, also innere Kälte ist etwas, was wir oft auch erleben. Ja. Das sind so die typischen emotionalen Reaktionen im Moment oder unmittelbar auf ein schlimmes Geschehen.
Und genauso wie es verschiedene Reaktionen gibt auf dramatische Ereignisse, gibt es ja auch spezielle Formen der Traumatisierung.
Ganz genau. Also die Palette von traumatischen Erfahrungen ist wahnsinnig vielfältig, nicht? Also wie gesagt, oft denken wir bei traumatischen Erfahrungen, Traumatisierung an diese krassesten Beispiele, Naturkatastrophen, Krieg, Folter, auch natürlich Flugzeugkatastrophen zum Beispiel nicht, aber es sind ganz vielfältige Ereignisse. Es können zum Beispiel lebensbedrohliche Erkrankungen natürlich sein, Diagnosen, nicht? Eine Krebserkrankung zum Beispiel kann eine Traumatisierung mit sich bringen. Krankenhausaufenthalte, ja, mit medizinischen Untersuchungen, medizinische Eingriffe können traumatisierend wirken. Gerade bei Kindern zum Beispiel, ist es so, Kinder sind ja viel verwundbarer als wir Erwachsene und die sind in dem Fall auch, erleben etwas rascher als traumatisierend, ja. Gerade bei Kindern ist es oft so, wenn sie zum Beispiel verloren gehen, ja. Also nehmen wir an, ich hatte mal einen Klienten, der als Kind bei einer Wanderung verloren gegangen ist, ja, und der hat dann Stunden gebraucht, um wieder zu den Eltern zu kommen, und das war für ihn hochgradig traumatisierend, ja. Aber ein Kind ist natürlich dann verloren und fühlt sich verlassen und überfordert, ja. Und das kann eben für ein Kind, also können Ereignisse rascher traumatisierend sein. Ne? Und das sind auch Ereignisse traumatisierend, die wir gar nicht so als Erwachsene jetzt gar nicht dramatisch einschätzen, ja. Also das ist wichtig zu bedenken, dass die möglichen traumatischen Erfahrungen sehr vielfältig sein können. Und natürlich die ganze Palette, wie gesagt, also medizinische Untersuchungen, Eingriffe, Diagnosen, der ganze Bereich der Gewalt, körperliche, sexuelle Gewalt, psychische Gewalt darf man nicht unterschätzen. Ja, so diese immer wieder abgewertet zu werden, gedemütigt, bloßgestellt zu werden, kann sehr traumatisierend wirken. Mobbing zum Beispiel, Unfälle natürlich, ja. Vernachlässigung ist ein großes Thema. Wir wissen, dass Vernachlässigung, wenn Kinder vernachlässigt werden, emotional, aber auch medizinisch zum Beispiel. Also ich hatte schon Klienten, die wurden als Kinder nicht medizinisch versorgt. Die waren mit ihren Schmerzen, mit Übelkeit alleingelassen. Ja? Das ist sehr verunsichernd, sehr verwirrend, macht viel Angst. Ja? Das heißt, die Palette ist unglaublich vielfältig. Ja? Das heißt, es ist wichtig zu bedenken, es können ganz viele, auch scheinbar weniger bedeutsame Ereignisse von außen betrachtet für einen einzelnen Menschen, der das erlebt, vor allem für Kinder, traumatisierend sein. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit, wenn wir etwas miterleben, wie jemand anderer Schlimmes erlebt, ja, traumatisiert zu werden. Also das kannst du auch da wiederum bei Kindern, die miterleben, wie ihre Eltern miteinander streiten, ja, hat ein hohes Potenzial, traumatisierend zu wirken auf die Kinder. Oder wenn man zu einem Unfall kommt, einen Unfall miterlebt, so als Zeuge quasi zu sein, etwas mitzuerleben, kann auch traumatisierend sein. Kann, muss nicht. Ja, das muss man auch betonen. Nicht jedes dieser Ereignisse muss traumatisierend wirken. Es kann traumatisierend wirken, weil Menschen ganz unterschiedlich sind und viele Faktoren eine Rolle spielen, warum man auf ein bestimmtes Erlebnis dann mit traumaspezifischen Folgen reagiert. Da spielen ganz viele Faktoren eine Rolle, auf die werden wir sicher in einem der einzelnen Episoden einmal näher eingehen.
Wenn wir jetzt auf dieser allgemeinen Ebene bleiben, was würdest du sagen, was verändern traumatische Ereignisse mit uns oder bei uns? Was sind da so gängige Veränderungen, die dann stattfinden?
Also das sind natürlich auch vielfältig. Ja? Also vielleicht noch als Ergänzung, also es gibt, also, was ich jetzt gesagt habe, die Vielfalt der möglichen Ereignisse und Umstände, die traumatisierend wirken können. Wobei es weniger darum geht, was wir erleben, sondern vielmehr entscheidend ist das, was wir erleben, in uns auslöst. Ja? Und da sind wir sehr unterschiedlich, weil es können zwei Menschen in denselben Unfall verwickelt sein zum Beispiel und der eine hat das gar nicht so dramatisch erlebt und für den anderen ist es ganz schlimm. Ja? Hängt natürlich auch davon ab, wo war jeder, was hat jeder miterlebt und welche Geschichte hat jeder schon hereingebracht in diese Erfahrung. Also spielen viele Faktoren eine Rolle, warum wir dann auf ein bestimmtes Ereignis auch mit einer Traumatisierung reagieren. Aber entscheidend ist also deshalb weniger das, was wir erleben, sondern vielmehr das, was es in uns auslöst. Und was es natürlich auslöst, ist eine Überforderung in der Regel. Und meistens etwas, wo wir uns verändern. Das heißt, unser Blick zum Beispiel auf das Leben verändert sich. Ja? Weil natürlich, wenn ich aufwachse und mir passiert nicht viel Schlimmes, ja, dann erlebe ich in dem Vertrauen, die Welt ist sicher und ich bin sicher. Und wenn jetzt was Schlimmes passiert, ja, ich verliere zum Beispiel früher einen Elternteil oder ich habe einen Unfall oder ich erlebe mit zum Beispiel, das ist ja auch eine Form der Traumatisierung, wie jemand anderer zu Schaden kommt. Ja. Ich erlebe mit zum Beispiel, wie jemand anderer von einem Auto angefahren wird, ja, oder auch schwer verletzt wird. Dann verändert sich mein Blick. Ja. Ich erlebe, die Welt ist Gefahr. Gefahren oder das Leben kann auch gefährlich sein oder das Leben kann mich in Gefahr bringen oder die Welt ist nicht mehr so ein sicherer Ort. Das heißt, der Blick auf das Leben, auf die Welt und wie ich durchs Leben gehe, kann sich dadurch verändern. Und wenn ich natürlich jetzt wiederholt etwas Schlimmes erlebe, ja, zum Beispiel wiederholt in der Familie Gewalt erlebe, dann mache ich natürlich die Erfahrung, okay, die Welt oder die Menschen sind bedrohlich. Ja? Und dann gehe ich mitunter mit der Haltung durchs Leben, dass die Menschen, mein Gegenüber oder die Mitmenschen oder die anderen eine Gefahr sind. Und damit gehe ich natürlich anders durch Leben, als wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht habe. Das heißt, der Blick aufs Leben, auf die Welt oder auf mich selber verändert sich, ja, weil ich dann auch vielleicht das Vertrauen in mich verliere oder glaube, ich bin wertlos oder ich bin eh nicht liebenswert. Ja. Also es verändert sich natürlich auch quasi der Bezug zu anderen Menschen. Also es können sich Beziehungen dadurch verändern, dass ich kein Vertrauen mehr in Menschen habe oder nur schwer Vertrauen fassen kann, dass ich Beziehungen meide, dass ich gar nicht Nähe zulassen kann, wenn, also zum Beispiel wiederholt physische, psychische Gewalt erlebt worden ist oder sexuelle Gewalt, Vernachlässigung.
Auch Reize können sich verändern, oder?
Reize, die Empfindlichkeit. Genau. Es kann sich verändern, dass mein Trauma heißt ja immer, dass unser, also nicht nur ein psychisches Geschehen, sondern ein körperliches Geschehen, wo unser Nervensystem sehr betroffen ist, weil im Moment der Gefahr mobilisiert ja unser Körper ganz viel Energie, um mit dieser Gefahr umzugehen und dann eben zu kämpfen oder zu fliehen oder, wenn beides nicht möglich ist, zu erstarren oder in diesen Shutdown zu gehen. Und durch diese Erfahrung, durch eine traumatische Erfahrung, werden quasi gewisse Reize, die uns unbewusst an das traumatische Geschehen erinnern, können wiederum Reaktionen in uns hervorrufen. Das sind so diese typischen Trigger, die dann in uns vielleicht hervorrufen, plötzlich eine hohe Erregung, dass wir ganz nervös werden oder in Angst geraten, in Panik geraten oder ganz wegdriften und dizzy werden. Ja? Das heißt, wie unser Nervensystem reagiert, verändert sich oder funktioniert eigentlich, verändert sich auch durch die traumatischen Erfahrungen, dass wir rascher zum Beispiel in eine Übererregung kommen oder rascher überfordert sind. Ja? Es ist ja gerade bei diesen chronischen Traumatisierungen bleibt ja ein gewisser Stress in uns, auch wenn eine traumatische Erfahrung noch nicht ausreichend bearbeitet worden ist, bleibt in unserem Körper auch ein gewisser Stress. Und der führt natürlich zu einer permanenten Anspannung. Und das heißt, wir sind auch grundsätzlich angespannter und können dann reagieren, auch deshalb rascher dann auf Reize, die uns unbewusst an dieses traumatische Geschehen erinnern. Oder wir sind rascher überfordert, weil wir eh schon belastet sind, ja. Es ist oft so, dass dann Menschen sagen, ich habe keine Kapazität mehr, mit zusätzlichen Belastungen umzugehen. Bin eh schon, mein Fassungsvermögen ist schon am Rande. Und wenn da noch irgendwas dazukommt, es muss gar nicht viel sein, ein kleiner Konflikt oder irgendjemand, noch eine zusätzliche Aufgabe, ja, dann kann es sein, dass die Menschen so rasch überfordert sind. Ja.
so wie ich die kennengelernt habe, ist in deiner Arbeit dir ganz wichtig, immer festzuhalten, dass die, und das ist heute schon erwähnt, diese grundsätzlichen Reaktionen unseres Organismus an diese Ereignisse ja ganz natürlich und normal sind. Also genau. Nichts, wo man jetzt sagen muss, da hat man irgendwas Besonderes gemacht oder da war man irgendwie besonders, sondern das entscheidet eigentlich in Wahrheit unser Körper für uns.
Genau. Also das ist so ein Grundsatz, ja, das in unserem quasi in dem aktuellen Verständnis von Trauma und den Traumafolgen, dass die Traumafolgen, und da gibt es eine ganze Palette, nicht? Also das ist eben, was wir schon gesagt haben, also unser Nervensystem reagiert verändert nach einer traumatischen Erfahrung, nicht? Also wir sind vielleicht reizbarer, wir sind nervöser, wir sind unruhig, oft ist auch die Konzentrationsfähigkeit vermindert, die Merkfähigkeit ist vermindert. Ja, deshalb können Kinder, die Traumatisches erlebt haben, oft in der Schule nicht so gut aufmerksam sein oder nicht so gut lernen, ja, weil sie einfach nicht die Kapazität haben, ja. Oder es gibt diese Flashbacks auch, ja, das sind diese Erinnerungsblitze, wo wir das Gefühl haben, das, was wir erlebt haben, gerade passiert gerade eben noch einmal und entsprechend reagiert der Körper mit Aufregung. Und also da gibt es eine Palette an Ereignis, an Folgen, kurz- und mittel- und langfristigen Folgen, und die alle sind eine Form, so können wir es verstehen, von der Anpassung unseres Organismus an dieses schlimme Geschehen. Also das heißt, eine Möglichkeit des Organismus mit dieser hohen Belastung, mit dieser traumatischen Erfahrung umzugehen. Ne? Wir können auch, jede Folge hat eigentlich auch eine Funktion, ja? Weil diese hohe zum Beispiel Aufmerksamkeit oder hohe Erregung nach einem traumatischen Erfahrung ermöglicht ja, dass wir sehr aufmerksam sind und uns da, und das schützt uns oder ermöglicht uns möglichst bald oder rasch neuerliche Gefahren zu erkennen, ja? Oder zum Beispiel dieses Dissoziieren, das heißt Wegdriften, ja, was ganz typisch ist im Moment des Geschehens, aber auch später, schützt uns vor der Wucht des Geschehens oder vor starken Gefühlen, die wieder hochkommen. Ja. Das heißt, jede Auswirkung hat eine Funktion. Natürlich heißt das jetzt nicht, dass das keine Belastung ist. Die Auswirkungen sind enorm belastend, aber im Verständnis ist es keine Krankheit, was leider oft so verstanden wird, ja, oder Störung, sondern es ist eine Form der Adaption, der Anpassung des Organismus an diese Geschehnisse, um mit diesen Geschehnissen besser umgehen zu können.
Das Besondere bei dramatischen Erlebnissen ist, dass sie oft eine große Nachwirkung haben. Da gibt es ja oft einen zeitlichen Gap zwischen dem Ereignis, das passiert, und Folgen, die dann später auftreten.
Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Also das kann natürlich, können die Folgen unmittelbar in der Bedrohung, im schlimmen Ereignis, gibt es eben dieses, was ich vorhin gesagt habe. Also da gibt es Dissoziationen, also dieses Gefühl, ich bin nicht wirklich da, ich bin wie in einem Film, oder dieses Erstarrtsein ist oft eine Reaktion mit innerer Kälte zum Beispiel, und Angst, Panik, Verwirrung, Desorientierung. Ja, manche Menschen können gar nicht allein sein unmittelbar danach. Also das sind so diese ersten Momente, also im Geschehen und danach, also sind krisenhaft. Das sind wirklich also hochgradig krisenhafte Zeiten für die betroffenen Menschen. Und dann ist es sehr unterschiedlich. Es kann sich natürlich wieder geben, aber natürlich, das kann sein, aber das muss nicht sein. Ja, es kann sein, dass diese Symptomatiken sich weiter verfestigen. Das habe ich mal erlebt bei einem Mann, der in eine Lawine gekommen ist, wo der dann also weiterhin auch noch Wochen danach noch diese Bilder hatte von dem Lawinenabgang. Also wir sprechen ja von Flashbacks, und wo sich das nicht gegeben hat. Und natürlich, also das heißt, es kann unmittelbar nach dem Ereignis können die Symptomate, was oft der Fall ist, da sein, die können sich geben, die können auch weiter bestehen bleiben. Aber es gibt auch sowas wie einen verzögerten Beginn. Also das kann sein, zum Beispiel, ich denke jetzt an ein junges Mädchen, die ihren Vater verloren hat, plötzlich unerwartet. Und die natürlich auch geschockt, also eben sehr geschockt war dadurch, ja, weil das völlig unerwartet war. Und entsprechend reagiert hat, schon auch betroffen, und das war sichtbar. Aber die hat sehr gut weiterhin funktioniert. Ja. Nach außen hat man gedacht, wow, die schafft das gut, die kann damit toll umgehen. Aber das war nur trügerisch, und das ist oft trügerisch, weil im Inneren hat es natürlich mit ihr viel gemacht. Und sie war so geschockt, dass sie das irgendwie wie ein Autopilot weitergelebt hat, ja. Und plus, sie hat auch, die ganze Familie war hochgradig betroffen, ihre zwei kleineren Schwestern waren hochgradig betroffen, ihre Mutter war betroffen, die Großeltern waren hochgradig betroffen von diesem Tod des Vaters. Und sie hat weiter gut funktioniert, weil das ganze Familiensystem so hochgradig belastet ist. Und das passiert auch oft, dass dann ein Mensch gut funktioniert, Aber um quasi auch irgendwo stabilisierend zu sein, unbewusst natürlich, das ist keine bewusste Entscheidung. Und sobald aber dann die Familie, so war das bei diesen jungen Mädchen auch, sich dann wieder normalisiert oder langsam wieder zurückfindet, das hat natürlich entsprechend lang gedauert, auch monatelang, dann erst haben sich bei ihr diese Traumafolgen gezeigt. Ja, und so ist es oft auch, ja, dass sich die Traumafolgen erst später zeigen. Auch mitunter ist es nicht ein Ereignis, das, oder es kann sein, dass ein Ereignis schon traumatisierend wirkt, aber noch nicht so weitreichende Folgen hat, ja, dass die Menschen gut damit umgehen können, weiterleben können. Ja, wir haben ja alle unsere Selbstheilungstendenz in uns und unsere Überlebenswillen. Und dann kann es sein, man kann ein Ereignis wegstecken, vielleicht ein zweites Ereignis, aber wenn dann mehrere Ereignisse sich summieren quasi, so wo ein Ereignis sich über das andere drüber legt, so können wir uns das vorstellen, dann kann es irgendwann sein, dass dieses quasi dass wir als Menschen dann unsere Psyche mehr oder weniger kippt. Ja, es ist so, ich habe oft das Bild von so einem Fass, ja, das dann einfach irgendwann einmal ist die Kapazität, dieses Fassungsvermögen von diesem Fass mit Belastungen umzugehen, einmal erschöpft und dann können wir es nicht mehr ertragen und dann zeigen sich die ganzen Traumafolgen. Ja? Und das kann mitunter auch wirklich, ich habe Menschen schon erlebt, die haben also ihr Leben lang gemeistert mit unterschiedlichsten schlimmen Erfahrungen und dann passiert ein Ereignis, Trennung von einem geliebten Menschen oder eine Arbeitslosigkeit oder eine Erkrankung und dann sind sie quasi plötzlich, zieht sie in den Boden weg. Ja? Und dann kommt diese ganze Fülle an Erfahrungen und an den Auswirkungen mit einem Mal zutage. Also das kann auch sein, ja. Und genauso kann es sein, wenn wir von sexueller Gewalt zum Beispiel sprechen in der Kindheit, da gibt es oft, sehr, sehr oft gibt es auch Untersuchungen dazu. Es ist so, dass wenn das wiederholt sexuelle Gewalterfahrungen sind, dass die dann auch aus dem Bewusstsein geraten. Also die betroffenen Frauen oder Männer, die haben dann oft keine Erinnerung daran. Und wenn man sie fragen würde, ist ihnen irgendwann was passiert in dieser Hinsicht, dann würden sie sagen nein, weil das wirklich ausgeblendet ist. Und dann kann es sein, dass, und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass zum Beispiel durch ein Ereignis, ein neuerliches, ähnliches Ereignis, plötzlich diese Erinnerung wieder hochploppt. Ja? Und mit dieser Erinnerung natürlich auch die ganze Symptomatik mit einem Mal da ist. Ja? Was natürlich für viele Betroffene extrem verwirrend und desorientierend ist und ihr ganzes Leben mitunter völlig in Frage stellt oder über den Haufen haut, muss man wirklich so sagen, ganz salopp gesagt. Also das ist auch eine Möglichkeit. Also wir sehen schon, wie komplex dieses Thema Trauma ist, wie vielschichtig das ist. Ja, es gibt da keine einfachen Antworten.
Du hast jetzt schon ein paar Symptome erwähnt. Aus deiner Erfahrung heraus gibt es typische Symptome, die, also können wir die vielleicht noch einmal besprechen. Ich frage auch deswegen, weil wir uns ja vorgenommen haben, dass wir in den ersten Folgen auch immer Symptome als Aufhänger verwenden. Vielleicht kannst du ein paar davon aufzählen und beschreiben, die eben typisch sind, wenn sich das Trauma dann bemerkbar macht.
Ja, das eine ist sicher das, was ich vorhin gesagt habe, sind diese Dissoziationen, sagen wir dazu, das ist ein Fachbegriff. Das heißt, es ist ein Getrenntsein von sich selber. Also das zeigt sich aus, eben, dass die Menschen dann das Gefühl haben, ich bin nicht wirklich da, ich bin nicht wirklich am Leben. Ich bin so wie ein Zaungast am Leben. Oder ich spüre mich nicht, spüre meinen Körper nicht. Oder ich bin so, alles ist so wie in Watte. Oder ich komme nicht, kann Liebe nicht empfinden. Ja? Davor, vor dem schlimmen Ereignis, konnte ich meinen Mann lieben. Jetzt plötzlich spüre ich die Liebe nicht. Das ist so eine Gefühlstaubheit, ja, oder Gefühlsflachheit. Ja? Das ist etwas, was sehr typisch ist für ein Trauma. Hat nicht jeder Mensch, der traumatisiert ist, muss das haben, aber es ist eine sehr häufige Folge. Ja? Auch natürlich also Erinnerungen, ein Teil der Dissoziation oder eine Form der Dissoziation ist auch eine, wir sagen dazu Amnesie, das heißt also, dass wir Teile des Erlebten nicht mehr erinnern können. Ja, so dass wir dann sagen, ja, was war denn da eigentlich? Ja, das, also schon, wir wissen dann vielleicht Fetzen davon, was passiert ist, aber nicht wirklich den ganzen Verlauf von einem Ereignis zum Beispiel. Also das ist etwas Typisches, dieses Dissoziieren. Das kann auch sein, wirklich ein Weggetreten sein, ja, wo manche Menschen sagen, sie plötzlich, also ich denke jetzt an einen Klienten, der einen schweren Unfall hatte und der immer wieder, wenn ein ähnliches Auto wie bei dem Unfall auftaucht, dann ist er plötzlich ganz weg, ja, und dann braucht er eine kurze Zeit, um wieder zurückzukommen. Und das ist natürlich hochgradig belastend, weil er das nicht steuern kann. Also beziehungsweise lang nicht steuern konnte, dann schon gelernt hat, das auch zu steuern. Aber das ist natürlich schwierig, wenn man dann wirklich ganz weg ist im Moment. Also das ist eine stärkere Form der Dissoziation. Dann gibt es den Bereich der Flashbacks, also diese Erinnerungsblitze, wo man das Gefühl hat, also wo plötzlich so eine die Erinnerung auftaucht und es ist aber keine, nicht nur bildliche Erinnerung, sondern so, als würde das Erlebte, das Geschehen gerade wieder passieren. Also es ist wirklich mit der ganzen emotionalen und körperlichen Reaktion verbunden, was hochgradig heftig ist, weil dann haben wir das Gefühl, wir sind so völlig, also das passiert gerade wieder. Das macht natürlich dann Panik und Angst und Verwirrung. Und das ist eine typische Folge. Flashbacks können auch, also das ist oft gekoppelt mit der bildlichen Erinnerung, aber es können auch reine emotionale oder körperliche Flashbacks sein, ja, wo man plötzlich wieder in diesen Zustand, emotionalen Zustand der Panik, der Verwirrung kommt. Wenn man natürlich die Ereignisse nicht mehr bewusst hat, ist es total verwirrend, weil dann kennt man sich nicht aus und weiß gar nicht, was einem passiert. Und so ist es auch mit diesen emotionalen Flashbacks, wo man plötzlich in Angst und Panik gerät. Und das ist eben oft dann in, zum Beispiel in meiner Arbeit, wenn Menschen mit solchen Symptomen zu mir kommen, ohne dass sie wissen, was sie erlebt haben, ist es oft dann sehr detektivisch herauszufinden, was liegt denn da in der Geschichte. Ja?
Das wollte ich nämlich davor fragen, ob jeder deiner Klienten und Klientinnen immer sofort, wenn sie bei dir auftauchen, das schon wissen, woher ihre Symptome kommen. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig ausgedrückt.
Genau, ganz genau. Nein, das wissen sie nicht. Manche wissen es, die sagen, ich komme deshalb, weil ich habe sexuelle Gewalt erlebt oder ich habe diesen Unfall gehabt oder ich habe diesen Verlust von meinem Vater, den ich bis jetzt nicht verschmerzt habe oder was auch immer. Ne? Also manche wissen das und kommen ganz gezielt damit. Und viele kommen mit Symptomen, ja, mit Depression zum Beispiel. Ja. Also ich erinnere mich an jemanden, der eine schwerste Depression hat und immer wieder tief weinen musste und überhaupt nicht gewusst hat, woher kommt das. Ja. Und dann haben wir halt durch Fragen, die ich meistens in den ersten Stunden stelle ich halt einige Fragen, und wo wir dann drauf gekommen sind, da ist ganz, ganz früh hat dieser Mensch jemanden ganz lieben verloren, ja, der plötzlich gestorben ist. Und da war er ganz klein, da war er ein junger Bursch und das ist damals, war das ein Drama in der ganzen Familie und da hat niemand auf ihn geachtet eigentlich. Das war auch zu einer Zeit, wo man da noch nicht so viel gewusst hat und mit Kindern nicht so auf Kinder eingegangen ist. Ja. Das heißt, es war durch das Fragen, durch meine Fragen und ja, was er so erlebt hat in seinem bisherigen Leben, sind wir da drauf gekommen, wo dann ihm in der Erinnerung ihm klar war, dass dieser Verlust, dieser früher hat mit dem jetzigen Zustand zu tun, weil er da gemerkt hat, wie viel Schmerz da verbunden ist. Ja, so, das, aber wie du sagst, nicht, das oft sind es oft kommen Menschen zu mir, die eine Symptomatik haben. Bei Süchten ist es oft so, meine Erfahrung, ja, dass die Menschen kommen. Und dann verbirgt sich hinter der Sucht oft eine jahrelange traumatische Erfahrung. Und die Sucht, auf die können wir auch mal eingehen in einer Episode, ist dann eine Form mit diesen ganzen Folgen, mit diesem Wahnsinn eigentlich im Inneren, nämlich mit den Folgen, den dramatischen umzugehen, um sie irgendwo zu dämpfen. Ja.
Was dir in deiner Arbeit ja auch wichtig ist, ist die Einordnung von Trauma. Ich glaube, die gehört zur Begriffsdefinition in dem Fall auch dazu, nämlich dass Trauma keine Krankheit ist. Mhm.
Ganz genau. Es wird oft so vermittelt, das Trauma oder die Folgen einer Traumatisierung werden so oft als Krankheit. Und viele Menschen erleben, glauben auch, dass sie krank sind oder kriegen das auch so vermittelt. Ja, also ich habe immer wieder Klienten erlebt, die dann sagen, ja, aber es wurde ihnen ja gesagt, sie sind nur krank, ja, oder sie sind krank. Ja, das wird so vermittelt. Ja, es wird so pathologisiert. Ja. Und das ist das, was mich immer sehr betroffen macht, weil ich denke mir, es ist ja, wenn man was Schlimmes erlebt, ist es klar, dass man reagiert. Ja? Also natürlich gibt es Menschen, oder es ist auch möglich, dass man das bewältigt und schafft und dass man nicht von den Folgen leidet. Aber viele Menschen leiden immer unter den Folgen und das ist so vielfältig, warum das so ist. Und das ist ja normal, wenn man was Schlimmes erlebt, wie soll das nicht sein, dass man dann darunter leidet und Folgen hat. Und die meisten Folgen haben auch eine Funktion. Also die Dissoziation zum Beispiel, die wir jetzt schon ein paar Mal besprochen haben, hatte die Funktion, dass wir im Moment des schlimmen Geschehens nicht so diese Wucht des Ereignisses so stark spüren. Und natürlich auch später hat die Dissoziation einen Sinn, weil wenn ich mich nicht ganz so spüre, dann spüre ich auch nicht den Schmerz, der drunter liegt oder die Wut, die drunter liegt. Ja, also es hat eine Funktion. Und genauso hat die Panik auch eine Funktion, weil sie schützt uns vor ähnlichen Erfahrungen wieder. Also, und wenn wir das so sehen, dass es gibt im Englischen auch den Ausdruck oder im Amerikanischen eigentlich, dass die Folgen einer Traumatisierung sind normale Folgen auf nicht normale Ereignisse. Ja? Und das ist, finde ich, so schön beschrieben. Ja? So ist es übersetzt. Das trifft es für mich und das finde ich, das ist auch meine Erfahrung, das ist es auch. Ja? Dass die Folgen von traumatischen Erfahrungen sind normale Folgen. Ja? Wo unser Inneres, unser Körper, unsere Psyche versucht irgendwie mit diesem schlimmen Erlebnis umzugehen, sich anzupassen. Ja? gibt es auch in der Forschung, in Traumaforschung, ist es auch eine neuere Sicht mittlerweile, Gott sei Dank. Und entsprechend, und das ist das Wichtige auch und die wichtige Botschaft, sind traumatische Erfahrungen, die Folgen von traumatischen Erfahrungen auch heilbar. Also nicht nur, wir haben Gott sei Dank mittlerweile eine Reihe von wunderbaren traumatherapeutischen Methoden und verschiedensten anderen Tools und Werkzeugen, über die wir ja auch sprechen werden, die uns helfen können, dass wir diese Erfahrungen verarbeiten können, dass wir mit den Folgen besser umgehen können, dass die Folgen weniger werden, dass die Folgen sich lösen. Und das ist möglich.
Das wollte ich nämlich auch noch fragen. Unser Podcast hatte den Untertitel Aus dem Trauma in die Kraft. Das heißt, du arbeitest mit Menschen daran, genau diesen Weg zu schaffen und ganz du genau. Sagst, das ist auch möglich.
Das ist möglich. Aus meiner Erfahrung und nach vielen, vielen Jahren mittlerweile und auch meine eigene Erfahrung, weil ich habe ja auch meine eigenen Traumatisierungen, kann ich auch sagen, darf ich auch sagen, dass es möglich ist, ja, dass wir traumatische Erfahrungen und die Folgen wirklich heilen. Es ist für mich eben nicht eine Frage des Ob, sondern eher des, also wie es natürlich und vor allem der Zeit. Ja. Es ist eine Frage der Zeit. Ja. Und natürlich, was bedeutet für mich Heilung? Ja, es gibt Menschen, die sagen, es reicht, dass ich ein paar Tools habe, um mich zu regulieren und damit bin ich happy. Super, ja. Und dann gibt es andere Menschen, und da zähle ich zum Beispiel auch dazu, die sich ganz innerlich frei machen wollen, die sagen wollen, ich will alles, ich möchte ganz frei werden. Ja? Und das ist natürlich ein anderer Anspruch und ein anderes Ziel und das ist natürlich ein längerer Weg dorthin. Aber grundsätzlich per se ist es möglich, dass wir traumatische Erfahrungen bearbeiten, überwinden, dass wir heil davon werden, ist eine Frage der Zeit und natürlich des Dranbleibens. Ja. Und es ist kein leichter Weg, muss man dazu sagen, braucht viel Mut, sich da hinzuwenden, sich auseinanderzusetzen, braucht viel Arbeit. Und natürlich, meine Erfahrung ist schon noch, dass in dem Bereich, wo wir die traumatischen Erfahrungen gemacht haben, dass das ein sensibler Bereich bleibt. Also wenn man denkt, jemand hat zum Beispiel frühe Verlusterlebnisse oder wiederholte Verlusterlebnisse, dann wird das Thema Verlust und Trennung ein sensibler Bereich sein. Ja? Das kann sich auch so ausdrücken, dass jemand einfach auch weiß, was es bedeutet, einen geliebten Menschen zu haben. Ja? Und das noch mehr zu schätzen weiß als jemand, der noch nie jemand verloren hat, zum Beispiel. Ja? Oder dass es einfach hier einfach auch schon noch eine gewisses mehr Sorgfalt gibt vielleicht oder eine Sorge, jemanden zu verlieren, was jemand, der noch nie jemand verloren hat, gar nicht hat, oft nicht. Also das heißt, in dem Bereich bleibt schon eine gewisse Sensibilität, aber die auch sinnvoll ist, weil sie uns wiederum schützt, ja? Weil wir einfach dann mehr darauf achten, in dem Fall vielleicht auf Beziehungen, als wenn wir das noch nicht erlebt haben. Und natürlich muss man schon sagen, es gibt schon eine Form der traumatischen Erfahrungen. Also ich denke jetzt an Menschen, ich habe auch einzelne Klienten, die also unfassbar viel Schlimmes erlebt haben, sei es in Heimen, die in Heimen aufgewachsen sind oder auch in familiärem Kontext ganz viel Vernachlässigung erlebt haben, psychische Gewalt erlebt haben, körperliche Gewalt. Und das ist schon etwas, wo auch da vieles möglich ist, aber jetzt schon ein, wie soll ich denn sagen, also ich bin grundsätzlich ein sehr zuversichtlicher Mensch, aber das muss ich schon eingestehen, dass da oft eine vollständige Heilung in meiner Erfahrung nach. Also es braucht Jahre, um da wirklich sich gut davon zu befreien. Also, und da gibt es also schon eine Grenze auch, ja, bei diesen Erfahrungen. Das heißt nicht, dass man nicht weiterkommt und dass man nicht heiler werden kann, aber dass da eine vollständige Heilung ist, da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist sehr schwierig. Ja.
Prinzipiell ist deine Arbeit, und darüber werden wir in den kommenden Folgen ja auch sprechen, immer ein Prozess. Also du gehst bestimmte Schritte, du führst bestimmte Gespräche, du verwendest verschiedene Tools, verschiedene Theorien, die ihr in eurem Fach entwickelt habt. Und genau auf das werden wir auch in den kommenden Folgen eingehen. Also es ist ein Prozess, in dem man auch an sich arbeitet. Und wie du sagst, um auch die Dinge besser in den Griff zu kriegen.
Genau, es ist ein Prozess und der ist vielschichtig. Und da gibt es jetzt nicht nur einen Weg oder nur eine Ebene, sondern da braucht es vieles. Ja, also und vieles, was die Menschen, und das ist auch so meine Haltung, ja, mein Wunsch ist, ich bin selbst ein sehr freiheitsliebender Mensch und entsprechend möchte ich auch Menschen unterstützen, bekräftigen, frei zu werden und lasse sie auch gerne frei. Also gebe ihnen von daher sehr, sehr gerne, ist mein Anliegen, Tools in die Hand, die sie selbst verwenden können. Also im Sinne der Selbststärkung, aber auch im Sinne der Selbsthilfe. Und ein Teil ist eben wirklich, sind diese ganzen Werkzeuge, das sind so kleine Übungen, das sind oft ganz simple Übungen, die wir verwenden können, um uns zum Beispiel zu beruhigen, um mit Wut umzugehen, um mit Dissoziationen umzugehen. Und wenn man diese Tools hat, die natürlich jetzt auch, da gibt es nicht ein Tool, das für jeden passt oder drei Tools, die man können muss, sondern da muss man halt, jeder muss für sich herausfinden, was passt da für mich, was gefällt mir, was tut mir gut, was macht für mich Sinn. Also das kann nur jeder für sich selbst herausfinden, durchs Ausprobieren. Deshalb werden wir auch viele Tools vorschlagen oder werde ich in dem Podcast viele Tools vorstellen, vorschlagen und Anregungen geben. Aber wenn ich da das ein oder andere Tool habe, wo ich merke, da kann ich jetzt zum Beispiel eben mich beruhigen, dann ist das ja, hat das einen unglaublichen Effekt, nicht nur im Moment, dass ich ruhiger werden kann, sondern dass ich auch damit erfahren mache, ich kann auf mich selbst Einfluss nehmen. Ich bin nicht ausgeliefert. Trauma bedeutet oder traumatische Erfahrung bedeutet ausgeliefert sein, hilflos sein. Etwas geschieht und ich habe keinen Einfluss. Ja? Und deshalb ist es so wichtig, dann was in der Hand zu haben, wo ich erlebe, da kann ich wirklich auf mich Einfluss nehmen. Und wenn ich das mache, dann geht es mir nachher besser. Ja? Und das ist eine tolle Erfahrung. Und wenn ich die wiederholt mache, dann macht das was, nicht? Dann stärkt mich das, dann gibt mir das mehr Gefühl von Selbstbestimmung, von ich bin nicht ausgeliefert. Und natürlich hat es, wenn ich jetzt solchen Übungen beibehalte, also im Moment kann ich mich beruhigen. Ich mache die Erfahrung, ich bin dadurch selbstbestimmter und autonomer wieder und eben nicht ausgeliefert. Und wenn ich Übungen weitermache, ganz unterschiedlich, über die wir besprechen werden, dann hat das natürlich auch einen kumulativen Effekt. Das heißt, mit der Zeit verändert sich zum Beispiel mein Nervensystem überhaupt, dass es etwas ruhiger wird oder lassen eben diese Flashbacks nach. Ja? Oder kann ich lässt meine Angst zum Beispiel nach? Oder komme ich wieder mehr ins Spüren, dass ich meinen Körper spüre? Das heißt, es hat was Heilsames auch, diese Tools. Und da muss man auch gar nicht jetzt großartig traumatherapeutische Techniken verwenden oder jetzt, sondern da kann man viel für sich selber erreichen, wenn man dranbleibt. Das ist das Um und Auf wie sonst auch nicht. Also das ist auch wie beim Joggen oder beim Sport überhaupt. Wenn man da dranbleibt, dann kann man Fortschritte machen und dann kommt man weiter. Und so ist es mit all diesen Tools genauso. Also man kann für sich selber vieles erreichen, wenn man dranbleibt. Und wenn man die Tools hat, wo man sagt, die gefallen mir, die tun mir gut, die machen für mich Sinn, die machen mir vielleicht sogar Freude, idealerweise. Ja. Also das kann auch Freude machen, diese Arbeit. Und da gibt es vielfältige Wege dann auch. Ja.
Dranbleiben ist ein gutes Stichwort. Ich würde nämlich die erste Folge mit dem Umriss des Begriffs Trauma damit gern beenden. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wir würden uns sehr freuen, wenn ihr bei unserem Podcast dranbleibt. Deswegen ist es eine gute Überleitung. Dir, Regina, danke für diese Erklärungen und für diese erste Einführung in das Thema. Wir werden ja in diverse Themen, die wir heute angesprochen haben, noch weiter einsteigen.
Ja, vielen Dank für die Fragen und ich freue mich, wenn ihr weiter dabei bleibt oder wieder hineinhört. Ich hoffe, dass euch der Inhalt dieser Folge auf eurem Weg aus dem Trauma in die Kraft unterstützt. Und ich würde mich freuen, wenn ich euch weiter begleiten darf und lade euch herzlich ein, noch andere Episoden meines Podcasts anzuhören. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.